unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine bibelbewanderte Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna.
Hallo Sabine.
Ja, der Mose, bei dem wir gerade verweilen, ist in schwere Wasser geraten. Er soll von Gott geschickt jetzt die Israeliten erstmal auf seine Seite bringen und dann soll er sie auch noch aus Ägyptenland herausführen. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass jetzt ein Prophet in ihre Richtung losgeschickt worden ist. Und weder Mose hat Lust dazu, noch wissen die Israeliten überhaupt um diesen ganzen Plan Gottes.
Ein richtig unwilliger Prophet ist das. Er hat sich ja geweigert, die ganze Zeit richtig nachhaltig geweigert. Was ein Motiv ist, das haben wir schon mehrfach gehabt, dass einer den Gottesauftrag sich viel zu klein fühlt
dazu. Nicht annimmt.
Und dann sagt im Moses-Fall, ich habe eine schwere Zunge, ich kann ja nicht sprechen. Was diesen biblischen Schriften übrigens dann auch immer inhärent ist, dass Schwächen benannt werden. Mhm. Es werden Schwächen von Leuten benannt und die werden nicht irgendwie übermantelt, sondern die werden überwunden.
Ja.
Und das sieht man bei Mose im Weiteren auch.
Ja, darum sind die Geschichten auch so spannend, weil sie letztlich von dir und mir handeln und unseren Schwächen und wie wir sie überwinden oder auch nicht. Ja. Der Mose kehrt jetzt zurück von seinem Auftrag und dem brennenden Dornbusch mit schweren Schritten und schweren Herzen und hat eine riesen Aufgabe vor sich. Sein ganzes Leben wird sich ändern. Es ist aus mit der Gemütlichkeit. Und er sagt zu seinem Schwiegervater, ich muss zurück nach Ägypten und will nach meinen Brüdern sehen. Und ich will mal schauen, ob die überhaupt noch alle am Leben sind. Mit Brüdern meint er die Hebräer. Und der Schwiegervater antwortet ihm, geh in Frieden. Und der Mose packt dann seine Esel, packt seine Frau drauf, seine Söhne drauf und alle kehren nach Ägypten um. Der Herr macht Mose Mut, weil er sieht ja, den muss man ein bisschen anschieben und er sagt, alle, die dir ans Leben wollten, sind tot. Also du hast jetzt niemanden, der dich erkennt und der dich wiedererkennt. Es ist ja so viel Zeit hinuntergegangen, vielleicht 10 Jahre oder was. Jetzt ist er mager 30 sein, hier ist er wahrscheinlich schon 50 oder 70 oder 80 in der Bibel, aber in Wirklichkeit wird er wohl ein junger Mann gewesen sein.
35 vielleicht.
Vielleicht so Mitte 30.
Der war wahrscheinlich so 15 Jahre war
ja,
er
genau.
In der Wüste
war
gewesen.
Er weg. Und jetzt setzt er alle auf die Esel und tritt den Rückweg an. Den Gottesstab hält er in der Hand.
Und er hat jetzt seine Identität geklärt. Also es gibt kein Dazwischen mehr oder so. Er sagt, zu meinen Brüdern. Und jetzt weiß er, dass er ein Hebräer ist und dass er einer bleibt.
Ja. Und Gott erinnert Mose auch noch ein bisschen daran, dass er den Stab in der Hand halten soll und sich alle Wunder vor Augen halten soll, die er an ihm getan hat. Und er sagt, ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er das Volk nicht ziehen lässt. Da kommen wir später nochmal drauf, im nächsten Kapitel, wenn es um den richtigen Kampf Gottes gegen den Pharao geht. Aber es ist schon ein bisschen eigenartig, dass Gott das Herz des Pharao verhärten will, damit er das Volk nicht ziehen lässt, damit will er ja sozusagen jetzt den Pharao noch ein bisschen größer machen, als er ist, um den dann zu überwinden. Also sehr sympathisch ist das nicht, aber da kommen wir dann getrennt noch drauf, wenn sich das richtig dann zuspitzt, die Situation. Und Jahwe spricht, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mich verehren kann. Wenn du dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, bringe ich deinen erstgeborenen Sohn um. Das soll Mose zu Pharao sagen.
Mhm. Wir haben da verschiedene Dimensionen drin. Das eine ist, wir erinnern uns in der Geschichte des Sklavenhauses Ägypten, erste Geschichte, der Pharao beschließt, die Erstgeborenen der Israeliten, der Hebräer umbringen zu lassen.
Ja.
Also Aufforderung zum Genozid. Das dreht sich jetzt um. Das ist das eine, dass der...
Nicht nur die Erstgeborenen, alle Jungs, ne? Alle Jungs.
Alle Jungs.
Mhm.
Und dann hat man eine Vorstellung davon, wie sich eigentlich Israel in die anderen Völker sozusagen einordnet, weil die denken ja den Gott nicht mehr als einen Stammesgott zu der damaligen Zeit, wenn der mit dem ägyptischen Pharao den sozusagen wie eine Puppe behandelt. die denken den ja schon über das eigene Volk hinaus. Nicht nur über den Clan, sondern auch über das, eine Art von Allmacht. Und hier wird dann gesagt, Israel ist mein erstgeborenes Kind. Also es wird jetzt nicht gesagt, die anderen Völker sind jetzt nicht die Kinder Gottes, sondern sie sind eine Geschwisterschar. Es gibt sowas wie eine Menschheitsfamilie und das Volk Israel ist mein erstgeborenes Kind. Das finde ich auch noch interessant,
ja, an dieser interessant. Stelle. Aber jetzt brauche ich dich gleich ganz dringend bei dieser Passage, die jetzt kommt, denn die ist an Rätseln reich, muss ich sagen. Ich kann mit dieser Passage überhaupt nichts anfangen und frage mich, wo die herkommt und wie die da hinein geraten ist. Hör mal zu, ich kann sie nicht mal erzählen, weil sie so komisch ist, ich muss sie fast ein bisschen vorlesen. Unterwegs am Rastplatz trat der Herr dem Mose entgegen und wollte ihn töten. Zippora, seine Frau, ergriff einen Feuerstein und schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab. Damit berührte sie die Beine des Mose und sagte, ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ der Herr von ihm ab. Blutbräutigam, sagte sie damals, wegen der Beschneidung. Mhm. Wir also haben was bedeutet das alles?
Also wir haben ja eine Ebene, das habe ich ganz am Anfang, als wir bei Mose waren, wir haben die Ebene der historischen, völkerrechtlichen Abhandlungen und wir haben eine Ebene, die betrachtet diesen ganzen Exodus, diese ganze Exodus-Geschichte aus einer kultischen Perspektive. Und hier ist das Thema Beschneidung. Wir haben ja schon in Genesis, ich glaube, es ist in Genesis 17, wird schon das Thema anmoderiert, dass wer zum Volk Israel gehört, beschnitten werden soll.
Ja.
Jetzt kommen wir zu Mose.
Ja.
Und der Mose
ist definitiv nicht beschnitten.
Definitiv nicht beschnitten. Also weil, wie kann einer...
Weil beim Pharao aufgewachsen.
Ja, wie kann einer Prophet des Jahwe werden und Anführer des israelischen Volkes, wenn er nicht beschnitten wird.
Aber warum soll er dann gleich getötet werden? Jetzt hat er ihn gerade berufen, jetzt will er ihn schon wieder töten. Was ist so daraus schlau?
Das ist so eine Szene, also nach dem Motto, der Gott ist ja sozusagen in seinem eigenen Kult verhaftet, der ist nicht beschnitten und es ist so eine Szene, wie wir sie schon mal hatten, wie der Jakob am Jabbok war und von so einem Dämon, von der Gott, der ihn führt, überfällt ihn gleichzeitig.
Das ist ja eine tolle Szene und er überwindet ihn auch und das ist eine unglaublich spannende Szene, über die wir ja lange gesprochen haben, der Kampf mit dem eigenen Gott. Hier aber ist es eine komische und doofe Szene.
Ja, so eine dämonische Figur, die den Mose anfällt, weil sozusagen der Kult nicht erfüllt ist. Und dann kommt jetzt die Ausländerin Zippora, beschneidet ihren Sohn und berührt das Geschlecht des Mose und macht sozusagen eine symbolische Beschneidung des Mose und macht ihn sozusagen zum Israeliten und sie wird gleichzeitig durch diesen Akt zur Israelitin. Es ist eine Art von, sagen wir mal, kultischer Inklusion. Also diese Kultschicht, diese priesterliche Schicht, die muss jetzt, bevor der Mose nach Ägypten geht, nochmal sicherstellen, dass der auch tatsächlich ein Israelit ist und seine ausländische Frau, die Midianiterin, auch eine Israelitin wird. Sie beschützt den Mose, indem sie den Jungen beschneidet. Sie wird in dem gleichen Akt zur Israelitin, wie er zum Israeliten wird. Und das ist
aber so Mose selbst wird nicht beschnitten. Also er bleibt unbeschnitten, er ist sozusagen symbolisch beschnitten.
Er ist symbolisch beschnitten.
Das ist ja verrückt.
Dadurch, und wenn das heißt, und er langt an ihre Füße, das ist immer die Beschreibung dafür, dass das Geschlecht angelangt wird. Ja? Und das ist eine Art symbolischer Beschneidung, die sicherstellt, bevor die ganze Chose jetzt losgeht. Ich glaube, dass das für kultisch interessierte Leute die wichtigste Szene ist. Wir müssen doch sicherstellen, dass unser Mose, dass der tatsächlich auch ein Israelit ist und das Zeichen, dass wir zu Israel gehören, ist, dass wir beschnitten sind. Ja. Das wird hier in dieser kleinen, etwas lieblos. Weil nicht auserzählt, nur sozusagen zurecht gemacht, wenn man so will.
Und dann auch unterwegs am Rastplatz, also auch schon so irgendwie im Rastplatz, da stelle ich mir immer einen Autobahnrastplatz vor.
Das war jetzt
aber
das
wird es nicht gewesen sein, aber auch so unterwegs, es ist also so by the way.
Ist aber ganz wichtig, damit sozusagen der überhaupt seinen Auftritt haben kann.
Ah ja, Blutbräutigam.
Ja.
Gut. Danach ist der Herr offenbar wieder beruhigt, denn er spricht zu Aaron, geh hinaus in die Wüste dem Mose entgegen. Und er geht und die beiden treffen sich und küssen sich und Mose erzählt dem Aaron vom Auftrag, den der Herr ihm aufgetragen hat und mit dem der Herr ihn jetzt Richtung Israeliten geschickt hat.
Der Aaron ist ein Dolmetscher. Ja. Der soll den Dolmetscher machen.
Ja, aber wahrscheinlich nicht ein normaler Dolmetscher. Oder meinst du, dass der Mose so schlecht Hebräisch spricht, weil er im Pharaonenpalast
im
aufgewachsen ist?
Im doppelten Sinn des Wortes. Also beides. Er kann sehr gut reden, er kann sehr gut argumentieren, er kann sehr gut Hebräisch. Mhm. Beides. Und
aber Gott mag ihn nicht so gern.
Ja, und dieser eben etwas, das ist eben das Tolle, dieser stammelnde Mose, der wird ja auch dann nicht auf seine Schwäche zurückgezogen nach dem Motto, der kann ja gar nicht reden, dann muss man erstmal einen Rhetorikkurs machen, sondern der hat sein Recht, weil er die guten Ideen hat oder weil er das Charisma hat oder was auch immer der Grund war, warum er errettet und erwählt wurde. Es wird überhaupt nicht gesagt, dass an dem irgendwas Besonderes war, außer dass er als Kind schön war, ja? Sondern es ist, und das will da die Bibel immer dazu erzählen, es ist Gottes Handeln. Das heißt, im Neuen Testament sagt der Paulus mal, meine Schwachheit macht sozusagen die Stärke Gottes. Mhm. Ja? Und das ist das Motiv, das kommt da schon.
Mhm. Aber es gibt ja viele Geschwister, die irgendwas auf die Beine gestellt haben. Fällt mir jetzt gerade ein. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Geschwister, die berühmt geworden sind, weil sie irgendwas gemeinsam gemacht haben. Oder Freunde auch, die gemeinsam, also Apple wurde ja auch von zwei Leuten. Der eine konnte gut mit dem Computer, der andere konnte gut sprechen. Mhm. So ein bisschen ist es da auch. Mhm. Oder auch Geschwister, die Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Da gibt es ganz viele. Mhm. Ganz viele Unternehmen sind von Geschwistern auf die Beine gestellt worden. Ja. Hier auch.
Der Auszug wird von Geschwistern auf die Beine gestellt.
Von zwei Brüdern. Ja, und nachdem der Aaron und der Mose den weisen Israeliten, also den Ältesten des Volkes gegenübergetreten sind, wiederholen sie den Auftrag und wiederholen die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und da glaubt das Volk, dass Mose tatsächlich ein Abgesandter des Herrn ist.
Also er macht die Sache mit der Schlange.
Ja, er macht die Sache mit der Schlange und er macht die Sache mit der weiß vom Aussatz beschädigten Hand.
Und die Sache mit dem Blut.
Und da sieht das Volk der Israeliten, dass der Herr ihr Elend wahrgenommen hat und sie verneigen sich und werfen sich vor den beiden nieder. Und jetzt von diesem Erfolg innerlich gestärkt, ziehen Mose und Aaron hinauf zum Palast des Pharao und sagen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass sie abhauen wollen, sondern sie wollen offenbar ein Fest feiern. Was soll ich denn jetzt damit anfangen, Johanna?
Naja, die wollen jetzt erstmal 3 Tage frei.
Ja.
Also die arbeiten 24/7 und sie wollen jetzt erstmal ein paar Tage frei, weil sie haben jetzt einen Gott kennengelernt. Mhm. Einen der Alten, der aber sich in neuer Gestalt zeigt.
Mhm. Das ist ja sich nach langer Zeit wieder zeigt.
Ja, sich auf die alten Götter, nomadischen Götter beruft, aber jetzt einen ganz anderen Namen hat. Ich bin da, wenn ich da bin. Und den wollen sie jetzt feiern. Da wollen sie ein kultisches Fest feiern. Vielleicht an einem Berg, was auch immer. Und die Frage ist offen, ob das ein Vorwand ist für die letztliche Befreiung, weil der Mose weiß ja nur, ich werde euch helfen. Von Auszug und Plagen und alles, was jetzt kommt und was ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt ist, ist ja noch gar nicht die Rede.
Nein.
Sondern keiner weiß so recht, wohin der Weg geht.
Ja.
Also sagen Sie jetzt erstmal,
wir müssen uns erstmal dieses Gottes versichern und ihn kennenlernen.
Ja.
Also es ist so eine Art Kennenlernen-Party.
Ja, das glaube ich, so ist es, ja.
Und mit diesem Ansinnen kommen sie natürlich beim Pharao nicht gut an. Denn der Pharao erwidert, logisch, wer ist denn Jahwe, auf den ich hören soll und der Israel ziehen lassen soll? Nie gehört, ich kenne den nicht. Ihr habt euch jetzt irgendeinen Gott ausgedacht und ich denke da auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen. Kommt nicht in die Tüte. Und da versetzen die beiden Brüder, der Gott der Hebräer ist uns begegnet und jetzt wollen wir 3 Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahwe, unserem Gott, Schlachtopfer darbringen, damit er uns nicht mit Pest und Schwert straft. Aber der Pharao, der König von Ägypten, entgegnet, warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten? Das klingt aber sehr kapitalistisch. Das klingt so ein bisschen nach Firmenchef, ne? Fort mit euch, tut euren Frondienst. Und das fährt fort. So viele Leute sind jetzt im Land und ihr wollt sie vom Frondienst abhalten? Und noch am selben Tag gibt er den Antreibern und den Listenführern, der hat also seinen Beamten, die da aufpassen, dass die nicht von der Stange gehen, Anweisung, gibt den Leuten nicht mehr wie bisher Stroh zum Ziegel machen, sondern sie sollen selber gehen und sich das Stroh besorgen. Also es wird noch was draufgepackt auf die tägliche Ladung. Und legt ihnen das gleiche Soll an Ziegeln auf, das sie bisher erfüllen mussten. Lasst ihnen nichts nach, denn sie sind faul und deshalb schreien sie, wir wollen gehen und dem Gott ein Schlachtopfer darbringen. Die haben offenbar zu viel Zeit, by the way. So, das ist seine Meinung. Er erschwert den Leuten die Arbeit, dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um leeres Geschwätz. Und die Antreiber halten sich danach, die gehen jetzt auf die Israeliten los und die Listenführer tun das auch und sie sagen, so spricht der Pharao, kein Stroh mehr, geht selber und besorgt es euch selber, wo ihr es findet. Also die Beschaffung der Materialien wird ihnen jetzt auch noch aufgelastet.
Bei gleicher Produktionsstärke.
Bei gleicher Produktion und bei gleicher Nullbezahlung. Mhm. Von eurem Arbeitszoll aber wird euch nichts erlassen. Und die Leute verteilen sich über ganz Ägypten, um sich Stroh zu besorgen. Und die Antreiber drängen dann auch noch, ihr müsst euer tägliches Soll erfüllen. Das gleiche wie bisher, als euch noch Stroh geliefert wurde. Und die Antreiber des Pharao schlugen die israelitischen Listenführer. Ah, das waren Israeliten, die Listenführer.
Ja.
Es waren also Unterbeamte.
Ja, also wollte ich gerade noch mal sagen,
eingesetzt
man
waren.
Muss sich die Hierarchie so vorstellen, ja. dass die Beamten diejenigen sind, die die Befehle geben.
Ja.
Und dann hast du die Organisatoren und die sind sozusagen Hebräer. Die
ja.
sind die, die dann, die können ja mit denen sprechen und ja. die können mit denen kommunizieren.
Ja.
Auch im Dritten Reich hat man das gehabt, als man die Listen der Juden gemacht hat.
Ja.
Das waren jüdische Leute, die die Listen für den Eichmann gemacht haben. Ja. ja, das sind Parallelen, die ganz merkwürdigerweise immer wieder auftauchen. Also es sind die eigenen Leute.
Ja. Und sie erhoben vor ihm Klage, also die israelitischen Listenführer, die gehen jetzt zum Pharao und beschweren sich, warum ihnen das jetzt angetan wird und warum es dem Volk angetan wird und warum man jetzt keinen Stroh mehr kriegt und warum das gleiche Arbeitspensum erfüllt werden muss und dass sie jetzt geschlagen werden. Und er, der Pharao, sagt nur zu ihnen, faul seid ihr faul. Und nur deshalb sagt ihr, wir wollen gehen und Jahwe ein Schlachtopfer darbringen. Also jetzt wollt ihr auch noch in die Wüste ziehen und es euch da gut gehen lassen und Party machen und meine schönen Gebäude und meine ganzen großen Statuen, die ich hier so vor, ich sag gleich was zu Ramses II., der war nämlich bauwütig, das bleibt hier liegen, ich muss jetzt hier auf meinen Trümmern sitzen bleiben, weil ihr euch da dünne macht. Aber das geht nicht. Jetzt tut eure Arbeit, Stroh bekommt ihr nicht und euer Soll müsst ihr auch erfüllen. Da sahen die israelitischen Listenführer sich in einer üblen Lage, weil man ihnen sagte, nichts von eurem täglichen Soll wird euch erlassen.
Also ganz üble Situation. Anfang ja. ging es ja jetzt ganz gut. Die Ältesten haben ihm geglaubt.
Mhm.
Er hat seinen ersten Auftritt. Der Pharao reagiert wie ein kapitalistischer ja. Unternehmer,
ja.
wie einer im 19. Jahrhundert.
Genau, wie einer im 19. Jahrhundert, als es noch keine mhm. Gewerkschaften gab, als es keine
genau.
Arbeitsrechte gab. Genau so reagiert er.
Genau, Frondienst. Ist
Frondienst.
Also Frondienst.
An die Arbeit, Marsch, Marsch.
Und ihr seid ja nur faul. Dann wird die Situation immer schlimmer, was natürlich gleichzeitig heißt, dass die Situation für den Mose immer schlimmer wird.
Ja,
also es kommt
auf
jetzt
den
ein
jetzt
Tiefpunkt
raus.
Nach dem anderen.
Mhm.
Weil jetzt die Frage ist, ob die dem glauben, wer kann legitim sein mit seinem neuen Gott, wie auch immer er will. Er hat es nicht geschafft, an der Situation was
ja.
zu ändern.
Und der Pharao ist vollkommen unbeeindruckt.
Mhm.
Vollkommen unbeeindruckt. Und das ist natürlich bitter.
Mhm.
Weil Gott zeigt sich ja jetzt erstmal gar nicht,
mhm.
sondern sie mehr kriegen nur eins in die Fresse.
Mhm.
Jetzt hören wir uns mal an, wie es jetzt weitergeht.
Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten, und sprachen zu ihnen, »Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns stinkend gemacht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten.« Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, »Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben.
Das ist jetzt der Anfang. Wir werden jetzt einen langen, langen Kampf haben.
Beobachten.
Und die Länge dieses Kampfes hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass man die Ägypter auf der einen Seite doch als einsichtig gerne sehen möchte und die Hoffnung hat, dass dieser Kapitalist, dieser Oberkapitalist vielleicht doch freiwillig sowas wie ein Kompromiss oder ein Vertrag schließt, yeah, mit seinen Fronarbeitern. Yeah. So wie bei uns die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer jedes Jahr einen Vertrag schließen, yeah, und auf diese Weise die Verhältnisse besprochen werden. Und der Kompromiss wird nicht zustande kommen wegen der Hartherzigkeit des Pharao, aber es wird immer wieder versucht. Und die Länge dieser Geschichten, mhm, hat damit zu tun, dass er immer wieder eine neue Chance hat. Mhm. Dieser Ramses oder wie auch immer der Pharao hieß.
Ich will jetzt ein bisschen was zu Ramses II. Sagen. Man weiß nicht genau hundertprozentig, wann er gelebt hat, aber er hat irgendwann im 13. Jahrhundert vor Christus gelebt und er war wohl 60 Jahre lang Pharao, also er war sehr, sehr lange am Ball und war außerordentlich mächtig, war einer der mächtigsten Pharaonen überhaupt und hatte die Idee, sich eine eigene Stadt zu bauen. Das war die sogenannte Ramsesstadt, Pyramese. Die lag am Pelusischen Nil. Also man muss sich vorstellen, der Nil ergießt sich ja ins Mittelmeer und hat dabei verschiedene Arme. Das Nildelta setzt sich aus verschiedenen Nilarmen zusammen und diese Arme wechselten gerne mal. Es fiel auch manchmal einer weg und dann kam ein neuer hinzu. Aber einer dieser Nilarme hieß der Pelusische Nil und verband das Mittelmeer mit den alten Metropolen stromaufwärts, mit Heliopolis, Memphis und Theben. Also mit diesen alten Städten. Und da hat er in dieses Nildelta, in die Kornkammer Ägyptens, hat er eine neue Stadt gebaut und die sollte Ramsesstadt heißen. Und der Hafen und der Palast von Pyramese, also von Ramsesstadt, die Quartiere für die Soldaten und die weitläufigen Stallungen für die Pferde und Streitwagen, für die Tempel des Seth und der Astarte und für jene gepriesenen Häuser mit den leuchtenden Fenstern schmiegten sich in die Mäander des pelusischen Nilarms. Und es muss eine unglaublich tolle Stadt gewesen sein, in der unheimlich viel los war. Es gibt einen alten Hymnus auf die Ramsesstadt, der hieß: O König, wie schön ist der Tag deiner Anwesenheit, als du bautest Pyramese, geliebt von Amun. Anfang eines jeden Fremdlandes und Ende von Ägypten, mit schönen Fenstern und leuchtenden Gemächern aus Lapislazuli und Malachit, Hauptquartier deiner Streitwagentruppen, Musterungsplatz deiner Huftruppen, Hafen deiner Schiffstruppen.
Ist eine Grenzstadt.
Ist, wenn man auf die alten Karten sieht, dann sieht man auch Pyramese, läge heute sehr eng am Suezkanal, an diesem pelusischen Nil, den es heute nicht mehr gibt. Der ist dann vertrocknet. Und dieser Ramses II. Machte eben Ägypten, holte Ägypten sozusagen aus dem Schatten der Pyramiden heraus, hatte eine gigantische Beamtenschaft, die multinational war. Also, dass der Josef da so ein hohes Amt bekleidete, ist absolut real, denn die Leute, die in seiner Beamtenschaft angestellt waren, kamen aus aller Herren Länder und auch aus Israel. Auch im Harem tummelten sich alle möglichen Nationalitäten.
Man weiß ja auch nicht, wie weit Ägypten überhaupt die Grenzen hinausgeschoben hat. Es gibt ja auch eine Zeit, wo die Leute, die im heutigen Palästina, also die in diesem Palästina-Raum lebten, ägyptische Fronarbeiter waren. Ja. Da hat sich ja das Ägypten bis hinüber in den Libanon gezogen.
Es war auch so, der Ramses, der machte auch Feldzüge in die Negev-Wüste und auf die Sinai-Halbinsel bis hinauf, also nach Jordanien. Und die Kriegsgefangenen wurden nach Ägypten verschleppt Alles, was ihm da in die Finger gekommen ist, wurde nach Ägypten verschleppt, auch um Pira-Messe aufzubauen. Und die Hirten wurden dahin geschleppt. Viele Fremde kamen aber auch eben freiwillig, weil alle wollten eben in dieser glänzenden, strahlenden Stadt leben. Im Spiegel habe ich einen Artikel gefunden, da heißt es Folgendes. Die ökonomische Strahlkraft des Pharaonenstaates lockte Fachkräfte an. Semitische Bäcker strömten herbei, auch Schneider, Winzer und Kürschner. In Pira-Messe seien ausländische Spezialisten in der Hochtemperaturindustrie zur Herstellung von Rubinglas sowie in der Ausbildung der Pferde- und Streitwageneinheiten tätig gewesen, erklärt ein Sachverständiger, den er da gesprochen hat. Er war dann in einem Museum, das sich mit Pira-Messe auseinandersetzt und hat eine 3D-Animation gesehen, der Autor dieses Spiegelartikels von 2016. Da heißt es, wer in die virtuellen Bilder eintaucht, ahnt etwas vom betäubenden Luxus, mit dem sich die 19. Dynastie umgab. Damen des Hofs führten damals Affen am Halsband, Männer schminkten sich, sie trugen Perücken aus Echthaar und nahmen schweißhemmende Mittel aus Pinienbalsam und Weihrauch. Auch den Abu Simbel meißelte man damals gleich vierfach als Sitzriesen in den Fels. Also gigantische Werke. Bis zu 1000 Helfern mussten an Seilen zerren, wenn es galt, eine einzige Riesenstatue auf Schlitten übers Land zu schleifen. Ramses ließ sie in Dutzenden herstellen. Um die Figuren aufzurichten, schob man sie Sandrampen hoch und kippte sie in vorbereitete Gruben. 9 Tage schuften, einen Tag frei, so sah die Arbeitswoche am Nil aus. Und nicht nur die Sklaven mussten ran, der Kupferschmied stinke wie Fischleich, heißt es in einem alten Text. Der Töpfer wühlt sich in den Schlamm mehr als ein Schwein. Und über die Ernte wird verlautet, die Raupe nimmt die Hälfte weg, das Nilpferd frisst den Rest. Also es ist, da muss es zugegangen sein, es war eine einzige gigantische Baustelle.
Und man kann jetzt sich ungefähr vorstellen, gegen was dieser kleine Mose oder dieser kleine große Mose antritt. Ja. Weil das ist eigentlich die Weltmacht.
Ja, und die Kulturmacht
und, auch. Ja, und wir wissen nicht, wahrscheinlich war es wirklich so, dass es Hebräer gab, die dort im Frondienst waren. Und der Rest der nomadischen Völker und dieser Hirtenvölker, die wurden dann in diesem Palästina selbst unterdrückt. Mhm. Also man muss ganz klar sagen, die lebten von diesen Arbeitern. Und das wird in dieser Geschichte so deutlich. Du siehst, es ist erfahrungsgedrängt, wenn es die Israeliten in ihren verschiedenen Hierarchien versuchen, aus dieser politischen Situation rauszukommen, ja.
Übrigens kann man den Ramses heute noch angucken. Ja. Der liegt im Ägyptischen Museum in Kairo, liegt die Mumie des Ramses II. Da habe ich auch irgendwo einen Artikel gefunden, wo beschrieben wird, wie sie den ausnehmen und wie sie den wieder vollstopfen, also ausgestopft haben, damit der Bauch nicht einfällt. Also das wird dann sehr ausführlich geschildert. Das will
also
ich jetzt den Hörerinnen und Hörern ersparen.
Du meinst die Einbalsamierungsmethoden.
Ja, die Einbalsamierung, genau. Mhm. Und im Mund, man kann den angucken, der Mund ist mit Zahnstümpfen, steht in einem Zeitartikel von 1996. Der Mund mit den Zahnstümpfen ist halb geöffnet, am braunen Schädel klebt rot gefärbtes Haar. Die zerbrechlichen Unterarme liegen gekreuzt über der schmalen Brust. Den Glanz der Gräber wird man in diesem toten Gesicht vergeblich suchen.
Aber man sieht natürlich die Statuen heute noch.
Ja.
Ich war auch schon da und ja. Es ist gigantisch, wenn man da unten steht als kleiner Mensch und sich dann diese
Abu Simbel anschaut.
Ja,
den anschaut. Abu Simbel mussten sie ja dann später wegen des Aswan-Staudamms versetzen. Da hat dann die ganze Welt mitgemacht mit riesigen Maschinen allerdings. Da mussten nicht so ein paar Hanseln
aber
da.
Ich glaube, einer der Pharaonen hat selber versucht, schon sowas wie einen Staudamm zu bauen.
Ja.
Es gibt also Quellen, die sagen, dass bei diesem Bau 120.000 Menschen draufgegangen sind. Also das ist die Fron.
Ja, ein Menschenleben hat damals nicht so fast viel
genau,
gegolten.
Das ist die Fron, das ist die Größe des Auftrags.
Ja.
Und da läuft jetzt der Mose rein.
Ja, ich habe noch ein bisschen was gefunden zum Pharao. Das habe ich auch wieder von Yuval Noah Harari. Der beschreibt hier, und das ist jetzt sehr, sehr interessant, ihr seid faul. Wir haben ja gerade von den Chefs der kapitalistischen Unternehmen gesprochen, die also die Leute so ständig antreiben, für das Große und Ganze hier was zu tun. Und darauf geht Yuval Noah Harari auch ein und beschreibt die Welt des Pharao als eine Welt der Konzerne. Also der Pharao ist ein Konzern, sagt er. Deswegen habe ich das jetzt rausgesucht, das ist wirklich interessant. Er schreibt, zu Zeiten von Sesostris dem III. Und Amenemhat dem III. Verfügten die Ägypter weder über Bulldozer noch über Dynamit. Sie hatten nicht einmal Werkzeuge aus Eisen, Arbeitspferde oder Räder. Das Rad kam in Ägypten erst um 1500 vor Christus in Gebrauch. Also hier jetzt bei unserem Ramses II. Hatten sie es schon. Als neueste technische Errungenschaft galten Bronzewerkzeuge, aber die waren so teuer und selten, dass ein Großteil der Bauarbeiten mit Werkzeugen aus Stein und Holz verrichtet wurde, die mit menschlicher Muskelkraft betrieben wurden. Viele Menschen behaupten, die großen Bauprojekte des alten Ägypten, all die Dämme, Stauseen und Pyramiden, müssten von Fremden aus dem All vollbracht worden sein. Wie sonst hätte eine Kultur, der es sogar an Rädern und Eisen fehlte, solche Wunder vollbringen können? Die Wahrheit ist eine andere. Die Ägypter errichteten den See von Jafarium und die Pyramiden nicht dank außerirdischer Hilfe, sondern dank überragender organisatorischer Fertigkeiten. Mit Hilfe tausender schreib- und lesekundiger Beamter rekrutierte der Pharao Zehntausende von Arbeitskräften und ausreichend Nahrungsmittel, um sie über Jahre zu versorgen. Wenn Zehntausende von Arbeitskräften über mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten, können sie einen künstlichen Stausee oder eine Pyramide selbst mit Werkzeugen aus Stein errichten. Der Pharao selber rührte natürlich keinen Finger. Er trieb die Steuern nicht ein, er zeichnete keinen Bauplan ab und mit Sicherheit nahm er auch keine Schaufel in die Hand. Doch die Ägypter glaubten, dass nur Gebete zum lebendigen Gott Pharao und zu seinem himmlischen Patron Sobek im Niltal vor verheerenden Überschwemmungen und Dürren bewahren könnten. Und sie hatten recht. Pharao und Sobek waren erfundene Wesenheiten, die nichts taten, um den Wasserstand des Nil zu erhöhen oder zu senken. Doch weil Millionen von Menschen an den Pharao und an Sobek, Sobek war übrigens ein Krokodil, glaubten, gemeinsam Dämme errichteten und Kanäle anlegten, wurden Überschwemmungen und Dürren tatsächlich seltener. Im Vergleich zu den sumerischen Göttern, von den Geistern der Steinzeit mal ganz zu schweigen, waren die Götter des alten Ägypten wahrhaft mächtige Wesen, die Städte gründeten und Armeen aufstellten und das Leben von Millionen Menschen, Kühen und Krokodilen kontrollierten. Es mag seltsam klingen, imaginären Wesenheiten den Bau oder die Kontrolle von Dingen zuzuschreiben, aber auch heute sprechen wir doch ganz selbstverständlich davon, dass die USA die erste Atombombe bauten, dass China den Drei-Schluchten-Staudamm errichtete oder dass Google ein selbstfahrendes Auto entwickelt. Warum also sollten wir nicht sagen, dass der Pharao einen Staudamm baute und Sobek einen Kanal anlegte?
Ich denke mir immer, bei diesen Werken, die so unglaublich viele Tausende von Menschen über Jahrhunderte hinweg errichtet haben, was bleibt eigentlich von uns? Das ist eine Frage, die einem, glaube ich, wenn man sich an diese Bauwerke erinnert und wenn man die mal gesehen hat, die einem bleibt. Was bleibt eigentlich von der USA, von dieser Kultur und was bleibt von unserer europäischen Kultur, wenn man diesen Pharao noch mit seinem eigenen einbalsamierten Körper nach 3000 Jahren, faktisch 3000 Jahren, mit seinen roten Haaren wiedererkennen kann.
Also, stell dir mal vor, da machen die irgendwann mal einen Sarkophag auf, liegt Trump drin. Mit seinen roten Haaren. Mit seinem rotblonden Schopf, der da rauskommt. Da kriegen die auch erstmal einen Schreck.
Ja.
Aber es ist natürlich, also stell dir mal vor, aus Russland macht sich eine, es gibt ja immer wieder so Bundesländer in Russland, die sich anschicken, von Putin abzufallen und eigentlich nicht mehr von ihm regiert werden wollen. Stell dir mal vor, da macht sich ein Volk auf und macht da die Fliege.
Und geht
was
einfach.
Da los wäre.
Mhm. Genau, das erleben wir ja zurzeit immerzu. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt in diesen Exodus-Schriften haben. Exemplarisch, es ist eine exemplarische Geschichte.
Ja, gut. Zurück zu Mose. Gott redet mit Mose und sagt ihm eben wieder zu, was er auch bei Abraham ja immer macht, mit diesen ganzen Floskeln, mit denen er immer wieder Anlauf nimmt. Ich bin Jahwe, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs und so weiter. Dass er die Israeliten gehört hat und dass er sie aus der Sklaverei retten will und dass er sie als mein Volk unter die Fittiche nehmen will. Und ihr sollt wissen, ich bin Jahwe, euer Gott. Und so redet Mose also zu den Israeliten, sie aber hören nicht auf Mose, der ihnen das ausrichten soll, weil sie von der harten Arbeit verzagt sind. Mhm. Also der Mose geht jetzt im Auftrag Gottes zu seinem Volk und will ihm Mut machen, aber die wollen davon nichts hören.
Und da ist das Bewusstsein, da wird beschrieben, dass das Bewusstsein, dass sie auch selber ein Recht haben und dass sie ein Recht auf Gerechtigkeit und Freiheit haben, das trägt ja der Mose will das ja da hineintragen. Ja. Und dass das Bewusstsein bei diesen Fronarbeitern, die über hunderte Jahre da unterdrückt sind, noch nicht da ist.
Ich führe euch aus dem Frondienst für die Ägypter heraus und rette euch aus der Sklaverei.
Und das wollen die dann aber gar nicht, weil sie sagen, im Augenblick geht es uns ja, sie trauen der Sache nicht auf der einen Seite und sie haben auch selber das Bewusstsein, dass sie ein Recht darauf haben. Das haben sie auch nicht.
Das stimmt, das ist interessant. Hm. Das ist natürlich so, wenn man eine Revolution anzettelt, weiß man nicht, wie es ausgeht. Und das ist die Situation, in der das Volk jetzt hier ist. Sie haben also schon mal gesagt, es wird jetzt unangenehm zum Pharao. Der Pharao hat gesagt, ihr könnt mich mal an die Arbeit. Mhm. Und jetzt sitzen sie in dieser Situation. Sie haben sich also aufgemuckt, aber sie wissen jetzt nicht, wie die Sache weitergeht. Sie wissen ja nicht das, was wir wissen, nämlich, dass es jetzt einen riesen Konflikt geben wird. Und sie ahnen es und sie fürchten sich. Und Mose fürchtet sich auch, denn er sagt jetzt nochmal zu Gott, wenn schon die Israeliten nicht auf mich hören, wie soll denn dann der Pharao auf mich hören? Klar, zumal ich so ungeschickt im Reden bin. Aber der Herr redet mit Mose und Aaron und gibt ihnen nochmal den Auftrag, zum Pharao hinaufzugehen und ihnen nochmal zu sagen, dass der König Israels die Israeliten aus Ägypten herausführen wird.
Das ist ja der Tiefpunkt eigentlich jetzt der Veranstaltung des Mose. Der ist da mit großen Plänen losgezogen, ängstlich, zaghaft. Ja. Und dann kommt der Satz, du hast dein Volk nicht gerettet.
Ja.
Im Gegenteil, jetzt sitzen wir noch tiefer.
Ja.
Also auch das ist so.
Kriegt er noch Vorwürfe?
Ja, also das ist das Risiko des Propheten, dass er sich aufmacht und dann nicht recht behält. Oder zumindest nicht kurzfristig nicht recht behält. Und dieses so einen Auftrag dann durchführen, wie gesagt.
Ja, es ist jetzt zwischen Pest und Cholera. Hier so die mosernden Israeliten, dort die schlecht gelaunten Ägypter. Und er sitzt dazwischen und soll jetzt den einen Paroli bieten und die anderen für sich gewinnen. Das ist also keine beneidenswerte Situation.
Und der Pharao, der wird ja als verstockt bezeichnet. Mhm. Also angeblich hat Gott ihn selbst verstockt. Das ist nochmal die Behauptung, dass Gott über dem Pharao ist, ja. Mhm. Aber das verstockt finde ich immer ein Begriff, der kommt in unserer deutschen Sprache nicht mehr vor. Aber der heißt
aus ein sehr schöner Begriff.
Ja, aus dem Hebräischen. Verstockt. Aus dem Hebräischen genau übersetzt ist das verfettete Herz.
Ja.
Also da ist einer unempfindlich geworden.
Ja.
Der hat den Blick auf ein armes Leben gar nicht mehr. Der hat ein verfettetes Herz. Hat keine Empathie mehr. Der kann sich nicht mehr in einen anderen reinversetzen.
Er hat es auch nicht nötig.
Er hat es auch nicht nötig,
Wenn man Gott ist den ganzen Tag, dann muss man sich auch in jemanden reinversetzen. Ja. Mit 400 Haremsdamen.
Ja.
So, und jetzt kommt eine endlose Auflistung, mittendrin in unserer Geschichte, eine endlose Auflistung von Namen. Die Nachkommen Rubens, Simeons und Levis. Warum auch immer. Es kommen wieder herrliche Namen, werden hier wieder aufgezählt. Jemuel, Zohar, Jachin heißen sie, Hebron, Uziel, Kehat, ich gehe jetzt mal weiter hier, also ich überspringe jetzt hier viele Zeilen, Amram heißen sie, Abihu, Eleazar, Itamar, Korach, also hier kann man sich auch wieder bedienen, wenn man nach dem Namen sucht. Ich weiß nicht, warum das da drin steht, weißt du's?
Naja, das Volk wird jetzt halt wieder mal nochmal aufgezählt und da kommen jetzt Namen, die auch in die Zukunft weisen. Wir werden den Korach wieder treffen, der wird ein kleiner Revolutionär werden. Mhm. Also das ist jetzt so da werden jetzt die Figuren, die auch in Zukunft nochmal wieder auftauchen.
Und es wird auch hergeleitet, woher Aaron und Mose kommen.
Genau, es wird auch erklärt, woher das kommt, genau.
Hier ist ja interessant, da steht auf einmal, Amram nahm seine Tante Jochebed zur Frau, sie gebar ihm Aaron und Mose.
Amram ist assoziiert zu Abraham übrigens, ja.
Und Jochebed soll jetzt die Mutter von des Mose gewesen sein. Jetzt kommen sie damit.
Also,
im sechsten Kapitel.
man weiß nicht, ob der Bruder, geh zu deinen Brüdern, heißt das ja auch, ob das der leibliche Bruder ist oder nicht. Welche Geschwister der Mose hatte, darüber wird auch nicht gesprochen. Mhm. Ob der Aaron der leibliche Bruder ist oder nicht, wird offen gelassen.
Hier wird es behauptet. Mhm. Und Jochebed soll die Mutter gewesen sein. Aber es kommt also jetzt hier in einer großen Namenslawine, werden die so untergemengt. Ja. Ich weiß gar nicht warum, denn eigentlich am Anfang hätte man ja, und Amram nahm Jochebed und sie gebar ihm Mose. Das hätte man doch eigentlich so schreiben müssen.
Mose ist ein Mann ungeklärter Herkunft. Mhm.
Ja, und es wiederholt sich jetzt. Die beiden gehen immer wieder zum Pharao und reden auf ihn ein und versuchen ihn dazu zu bewegen, die Israeliten aus Ägypten loszulassen. Und dann gehen sie wieder zu Jahwe und Jahwe schickt sie wieder hin und damit geht jetzt eigentlich dieses 6. Kapitel zu Ende. Und es endet dann mit dem Eingeständnis der Niedergeschlagenheit, genau, des Mose, der zum Herrn sagt, ich bin doch so ungeschickt im Reden, wie soll der Pharao auf mich hören? Damit endet unser heutiges Kapitel, bevor Gott jetzt die Sache selbst in die Hand nimmt, nachdem Mose hier offenbar nicht weiterkommt.
Ja.
Und was hast du dir denn als gutes Wort zum Schluss ausgesucht?
Ich habe mir den Psalm 118 ausgeguckt, sozusagen als Gegenmodell zu dieser depressiven Stimmung, in der wir uns gerade in der Geschichte befinden.
Ja, im Verzagen befinden wir uns.
Im Verzagen befinden wir uns, aber natürlich auch in diesem Zukunftsraum des Versprechens von Freiheit. Und es ist im Psalm 118 und das klingt so.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun?
Ein sehr schönes Wort zum Schluss hast du dir da ausgesucht und das sagt ja eigentlich, dass der das geschaffen hat, diesen Psalm, der hat sich schon quasi von dieser Welt verabschiedet.
Ja, oder er ist so weit, dass er jetzt die innere Freiheit hat, das volle Risiko zu gehen.
Genau, das volle Risiko. Ja, auf dieses volle Risiko kommen wir das nächste Mal in 14 Tagen, wenn es dann um den großen Kampf des Jahwe gegen den ägyptischen Pharao, den Menschengott Pharao geht. Sehr spannende Geschichte, aber dazwischen werden wir uns ausnahmsweise noch einmal melden. Das wird nämlich in der nächsten Woche bereits sein. Da geht es in die Weihnachtswoche. Wir werden am Weihnachtsfeiertag, an Weihnachten selber, am 25. Dezember erscheinen mit einer Extra-Ausgabe Weihnachten. Und das Thema wird sein, die Rettung des Kindes. Und jetzt verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
Auf Wiederhören.
Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.